Psychologische und biologische Grundlagen. Im Folgenden gehe ich auf das Eisbergmodell von Freud ein und auf einige biologische Grundlagen. Dabei erkläre ich vereinfacht, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen. Das Eisbergmodell der Kommunikation von Freud. 20% bewusst sind Zahlen, Daten, Fakten. 80% unbewusst sind Erfahrungen, Erwartungen, Gefühle, Einstellungen. Sigmund Freud entwickelte sein Eisbergmodell auf der Grundlage seiner allgemeinen Theorie der Persönlichkeit. Das Eisbergmodell ist ein wesentlicher Bestandteil der Kommunikationstheorie zur zwischenmenschlichen Kommunikation. Wahrscheinlich hast du davon auch schon in einigen Seminaren gehört. Es besagt, dass 80% der Kommunikation wie bei einem Eisberg unter Wasser sind, also der Hauptteil der Kommunikation. Nur 20% des Bewussten des Eisbergs sind sichtbar bzw. werden bewusst wahrgenommen, während der Rest unser Verhalten und unsere Kommunikation unbewusst beeinflussen. 80% sind unbewusst, Beziehungsebene. 20% sind bewusst wahrnehmbar, Sachgehalt. Beim Sachgehalt geht es um Informationen über Fakten, während die Beziehungsebene Gefühle und Stimmungen transportiert. Unsere Gefühle beeinflussen somit also unsere Kommunikation stark. Die Tatsache, dass diese zu 80% an unserer Kommunikation beteiligt sind, mag für manche erschreckend sein. Helfen kann es, wenn du dir vor wichtigen Gesprächen dieses Verhältnis bewusst machst und überlegst, wie du eigentlich zu deinem Gesprächspartner stehst. Bist du momentan überhaupt emotional in der Lage, klar und bestimmt zu kommunizieren? Es kann durchaus sinnvoll für dich sein, ein Gespräch zu vertagen, wenn du merkst, dass du dich zu sehr über den anderen oder das Thema aufregst. Mit diesem Wissen wäre es unlogisch, diesen großen Part von 80% unter den Teppich kehren zu wollen. Wenn wir erfolgreich kommunizieren wollen, ist es oft, nicht immer, hilfreich, auch beide Bereiche anzusprechen und zu thematisieren. Die GfK ist dabei mit ihren 4 Schritten Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte eine geeignete Methode. Mit der wertfreien Beobachtung konzentrieren wir uns auf die Sachseite. Die Gefühle und die Bedürfnisse decken die Beziehungsebene ab. Bei der Bitte kann es sich um den sachlichen oder den Beziehungspart handeln, je nachdem, um welche Art von Bitte es geht. Die GfK deckt die Sach- und die Beziehungsseite der Kommunikation ab. Biologische Grundlagen, Flucht- und Kampfverhalten. Zusätzlich zu dem Modell von Freud erklären auch die dahinterliegenden biologischen Prozesse, warum wir in bestimmten Situationen auf eine ganz bestimmte Weise reagieren und warum wir gewaltvolle Kommunikation überwiegend vermeiden sollten. Weil das so wichtig ist, gehe ich darauf im Folgenden vereinfacht ein. Grundlage meiner Erklärungen ist das Buch »Psychologisch richtig verhandeln« von Vera F. Birkenbiel. Stell dir vor, jemand sagt etwas Negatives zu dir. Du bist gestresst, greifst ebenfalls an, gehst also in ein Flucht- oder Kampfverhalten über. Das würdest du wahrscheinlich so machen und die meisten anderen Menschen auch. Woran liegt das? Das liegt an unserem Reptiliengehirn, das noch aus uralten Zeiten stammt, circa 450 Millionen Jahre alt und uns bis heute lenkt. Es ist für das Vermeiden von Frust und das Suchen von Lust zuständig. Es wird aktiviert, wenn bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Sind unsere Bedürfnisse in Gefahr, schaltet das Reptiliengehirn auf Alarm und löst aus, dass wir angreifen oder flüchten wollen. Fight or flight. Wenn unsere Bedürfnisse gefährdet sind, werden Unlustgefühle ausgelöst. Je stärker diese sind, desto stärker ist der Alarm des Reptiliengehirns. Das wiederum beeinflusst die Stärke unseres Kampf- oder Fluchtverhaltens. Ausgelöst wird dieses Verhalten beispielsweise bei Schmerz. Wenn wir auf die noch heiße Kochplatte fassen, ziehen wir unsere Hand ruckartig weg, Flucht, oder werden ärgerlich und schlagen auf etwas. Kampf. Es kann auch durchaus passieren, dass wir erst das eine und anschließend das andere machen. Das Denken ist dabei nicht aktiv. Das Ziel des Reptiliengehirns, Vermeiden von Frust und Suchen von Lust, ist dem Ziel des Denkhirns übergeordnet. Letztlich blockieren die nun ausgeschütteten Hormone unser Denkhirn. Wir können nicht mehr klar denken. Unser Reptiliengehirn hat die Oberhand, wir reagieren instinktiv. Dabei geht es dem Reptiliengehirn um die Absicherung unseres Überlebens, der Gesundheit und des Wohlbefindens. Letzteres kann aber auch von anderen Dingen abhängen, die nicht mit dem Überleben zu tun haben, da wir nicht nur das Reptiliengehirn, sondern auch das Denkhirn besitzen. Doch auch diese menschlichen Bedürfnisse schützt das Reptiliengehirn mit. Das lässt sich auch auf die Kommunikation übertragen. Lust entsteht, wenn bestimmte Bedürfnisse erfüllt sind. Frust, wenn sie nicht erfüllt sind. Bei Lustgefühlen wird das Reptiliengehirn auch aktiviert, schaltet jedoch nicht um auf Flucht- oder Kampfverhalten. So kann sich unser Denkhirn schneller nach Freude aktivieren und wir können schneller sprachlich reagieren. Bei negativen Du-Botschaften oder Beleidigungen entsteht Frust, weil beispielsweise das Bedürfnis nach Respekt oder Höflichkeit nicht erfüllt ist. Wir fühlen uns in unserer Sicherheit bedroht. Das Reptiliengehirn übernimmt, um dies zu ändern, mit Flucht oder Kampf. In diesem Zustand können wir nicht rational argumentieren oder auf der Sachebene bleiben. Wir können also aus drei verschiedenen Bereichen heraus reagieren. Erstens aus dem analytischen Denkhirn. Zweitens aus dem Reptiliengehirn, angenehme Gefühle wie zum Beispiel Lust. Drittens aus dem Reptiliengehirn, unangenehme Gefühle, zum Beispiel Frust. Aus biologischer Sicht gehören somit zwei Drittel des Spektrums unserer Reaktionen und unseres Verhaltens in den Gefühlsbereich. Warum sollten wir Gefühle also in der Kommunikation außen vor lassen? Aus psychologischer Sicht wird für Gespräche ein Drittel relevant, nämlich das der unangenehmen Gefühle. Diese gilt es beim anderen im Gespräch zu vermeiden, wenn du möchtest, dass dein Gegenüber kooperativ bleibt und klar denken kann. Dabei kommt die GfK ins Spiel. Stressfaktoren vermeiden. Wir wollen den anderen nicht in diesen Fight-or-Flight-Zustand bringen, denn er erschwert unsere Kommunikation. Einfacher ist es, wenn wir, statt anzugreifen, sachlich einsteigen und auf Dinge eingehen, die der andere nicht als Vorwurf hört. Die Beobachtung ist ein guter Einstieg, denn hier geht es erstmal nur um Zahlen, Daten, Fakten. Auch ist der andere in der Regel nicht gestresst, wenn du von deinen Gefühlen und Bedürfnissen sprichst und eine konkrete Bitte äußerst. All das sind die Inhalte der Giraffensprache, der gewaltfreien Kommunikation. Im folgenden Kapitel schauen wir uns deshalb an, was denn zur Aktivierung des Reptiliengehirns führen kann. Was blockiert unsere Kommunikation?